Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also, dass Unsicherheit so einen schlechten Ruf hat, hängt eben damit zusammen, dass wir uns wechselseitig versprechen, Sicherheiten versprechen, die in dieser Welt nicht zu haben sind. Und diese Erwartung, die macht unglücklich. Also nur gute Gefühle haben zu wollen, ist ein Zeichen für eine schwere psychische Beeinträchtigung. Diese Orientierung an Idealen oder am Optimum ist ja nicht mit dem Leben verträglich. Das Leben ist nicht optimal.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wieso ist das Gute auch schlecht? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Klaus Eidenschink eingeladen. Klaus Eidenschink ist ein gern gesehener Gast in diesem Podcast. Er ist auch mein häufigster Gast. Heute darf ich ihn zum 5. Mal begrüßen. Klaus Eidenschink ist ein renommierter Organisationsberater, Coaching-Ausbilder und Buchautor. Seine Expertise in systemischer Beratung, Konfliktforschung und Organisationspsychologie macht ihn für mich zu einem großartigen Gesprächspartner für tiefgründige Dialoge. Ich durfte ihn bereits begrüßen in Folge 116, was ist die Metatheorie der Veränderung, Folge 134, wie schüre und beruhige ich Konflikte, Folge 156, warum gibt es keine Narzissten, und in der Jubiläumsfolge der 200. Folge mit Dr. Alicia Rieber und Dr. Christopher Rauen, die meine Tochter Johanna moderiert hat. Heute möchte ich mit ihm über sein Buch sprechen, was letztes Jahr erschienen ist im Karl-Auer Verlag, das Verunsicherungsbuch, warum das Gute auch schlecht ist für Coaches und andere Mutige. Zum Buch. Was ist denn eigentlich das Bessere? Ein Buch, das verunsichern soll? Echt jetzt? Ist denn das Leben nicht unsicher genug? Schon, aber wer das Gute sucht, sollte auch dessen Kehrseiten kennen. Dieses Buch reflektiert 50 Themen, die besonders für Coaches und Berater von Bedeutung sind, im Grunde aber für alle, die sich und ihre Mitmenschen besser verstehen lernen wollen. Klaus Eidenschink hinterfragt grundlegende Aspekte von Beratung, die gängigerweise als gut, richtig, erstrebenswert oder glücksverheißend gelten. Er lenkt dabei den Blick auf Fragen, die in der Praxis von Coaches und Beratern häufig vernachlässigt werden oder unbeantwortet bleiben. Was ist denn eigentlich das Bessere und für wen? Woran lässt es sich erkennen? An guten Gefühlen, beim Einzelnen, in dessen Umfeld? Die vorübergehende Verunsicherung, die solche Fragen auslösen können, gleicht das Buch leicht durch die angebotenen Alternativen im Hinblick auf Beobachtung, Analyse und Interventionen aus. Am Ende steht die Erkenntnis, dass der Weg zu den Sternen manchmal auch über das Raue und Schmerzliche gehen kann. Und jetzt freue ich mich sehr, mit ihm über sein Buch sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
Guten Morgen, Danny.
Lieber Klaus, ich bin ja sehr glücklich und froh, dich hier erneut begrüßen zu dürfen. Und ich habe eben auch schon auf LinkedIn gesehen, ich habe ja mein Gespräch schon angeteasert, viele andere Zuhörerinnen freuen sich auch schon. In der Coaching- und Beratungsszene bist du gern gesehen, gern gehört. Und gleichzeitig habe ich auch schon Zuschriften bekommen, dass du für Verunsicherung sorgst. Und ich gebe ja zu, auch bei mir sorgst du für Verunsicherung. Denn sobald ich mal glaube, etwas gelernt und erlernt und gefestigt zu haben, reißt du das wieder ein. Und deswegen heißt ja auch dein Buch direkt das Verunsicherungsbuch. Und gerade in einer Zeit, in der viele nach Sicherheit lechzen, wie kamst du dazu, Verunsicherung als zentrales Konzept für dein neues Buch zu wählen?
Das ist eine gute Frage. Also das hat eine gute Frage deshalb, weil es eigentlich ganz viele Motive hat. Also Motive, die in mir und meiner Theoriebildung liegen. Motive, die jetzt mit der Szene, mit der Berater-Coaching-Szene zu tun haben, aber auch mit in Summe mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Und aber vielleicht gehen wir das auch wirklich ein Stück durch. Also einer der Gründe ist, dass wir in einer Kultur, in einer Denktradition leben, seit der griechischen Philosophie, also im Prinzip seit Aristoteles, wo Wahrheit und Gewissheit gleichbedeutend sind. Ja, also gewissermaßen Wahrheit erkennt man daran, dass sie gestern wahr ist, heute wahr ist, morgen wahr ist. Also was Überzeitliches hat. Ja, das ist ja auch der Grund, warum es Menschen gibt, die, wenn sie eine Orientierung suchen, wie sie ihre Ehe zu leben haben, ins Neue Testament gucken, weil dort Sätze drinstehen, die überzeitlich wahr sind und dementsprechend auch heute noch Gültigkeit haben. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und dieses Wahrheitsverständnis, das natürlich einen Aspekt der Welt auch trifft. Ja, also die Schwerkraft war jetzt vor 2000 Jahren nicht anders und die Rechenregeln als heute. Aber dass man ganz grundsätzlich alle Formen von Wahrheit generalisiert hat im Sinn davon, ich habe was Wahres gefunden, wenn es gewiss ist. Objektivierbar, belegbar. Ja, dann kommen die naturwissenschaftlichen Objektivierungsmechanismen in dem Spiel, wo der Beobachter keine Rolle mehr spielt, wo es wurscht ist, wer vor dem Experiment sitzt und so weiter und so fort. Und dieses Verständnis, das hat sich halt auf Bereiche ausgedehnt, wo das eigentlich nichts zu suchen hat. Ja, also mir hat jüngst mal jemand erzählt, der in der Kommission, da in der Psychotherapiekommission drin war, die halt für Richtlinienverfahren zuständig ist und so weiter, die jetzt also schon ein bisschen her beschlossen hat, dass Verhaltenstherapeuten keine verpflichtende Selbsterfahrung in ihrer Ausbildung mehr haben müssen. Und dann habe ich den Kollegen gefragt und gesagt, naja, sag mal, wie begründen denn das die Menschen, die diesen Vorschlag machen? Und dann sagen halt die verhaltenstherapeutischen klinischen Professoren, wenn sich jemand ans Manual hält, braucht er keine Selbsterfahrung. Also sprich, wenn der Therapeut einfach das tut, was ihm im Rezeptbuch gewissermaßen der Uni vorgeschrieben ist und dann mal nach Zahlen macht oder eben genau abwiegt, wie viel von welcher Zutat in die Schüssel kommt und das so, dann kommt anschließend ein guter Kuchen raus. Und das stimmt ja noch nicht mal beim Kochen. Ja, wenn man streng nach Rezept kocht, dass es dann so schmeckt wie im Sterne-Restaurant. Dass eben gewissermaßen in einer, für viele, sage ich es mal so, für viele Lebensbereiche und eigentlich für die Entscheidenden, die für Glück und Unglück von Menschen eine Rolle spielen, ist unerheblich zu sein scheint, sozusagen, wer die Frage stellt, wer die Ehe führt, wer führt, in welcher Firma, mit welchem Team, mit welcher Dienstleistung, mit welchem Produkt, mit welchen Vorgaben, in welcher wirtschaftlichen Situation. Und dafür all diese, und jetzt habe ich von 100 möglichen Aspekten vielleicht jetzt 10 aufgeführt, wahrscheinlich gibt es mehr als 100, dann gibt es dann das richtige Führungskonzept. Und zuhören ist dann einfach immer super. Ja, aber wenn der andere so langweilig spricht und mir ein Ohr abkaut und mir nur die Zeit stiehlt, ist zuhören nicht super. Ja, und also das ist mal das eine. Ja, also dass gewissermaßen man glaubt, mit Rezepten alles erschlagen zu können. Und je komplexer das Problem, desto mehr Rezeptbücher gibt es in den Buchhandlungen. Ja, das kann man ja kennen. Kindererziehung, Finanzplanung, Ehe, Konflikte und so weiter. Ja, umso mehr Rezeptbücher, desto sicherer kann man wissen, dass das Problem nicht rezeptfähig ist.
Also ich kenne ja das Thema sehr gut. Ich war letztens auch auf einer Führungskräfte-Weiterbildung und natürlich hat man irgendwie nur so ein 2-Tages-Führungskräfte-Seminar und dann soll man natürlich denen alles über Führung beibringen. Und dann wollen die ja einfache Rezepte haben. Was wäre deine Herangehensweise für, ich sage mal, Rookies? Ich meine, du arbeitest natürlich sehr viel mit fortgeschrittenen, erfahrenen Leuten, aber welche Grundhaltung für ein Rezeptbuch wäre erstmal eins, wo du sagst, ja, mit der Grundhaltung kann man einsteigen und lernen zu kochen als Beispiel oder übertragen auf coachen, führen, beraten?
Ja, das ist eine gute Frage, Dani, weil jetzt bin ich, das wäre ja absurd, nicht grundsätzlich gegen Rezeptbücher. Also sozusagen, ich habe tatsächlich auch welche zu Hause, ja, also, sondern es geht darum, beides gleichzeitig zu tun. Also, wenn ich meine Geschmacksnerven nicht schule, dann nutzt mir das beste Rezeptbuch nichts. Also das heißt, von Anfang an, das hat jetzt mit Anfängerstatus oder fortgeschrittenen Status eigentlich wenig zu tun, geht es darum, dass Menschen ihre Sicherheit im Wesentlichen in ihrer Wahrnehmung, und zwar in ihrer Außen- wie in ihrer Selbstwahrnehmung suchen. Weil nur die Wahrnehmung ist situationsspezifisch. Und jetzt kann ich was lernen über situationsgerechtes oder personenspezifisches Führen, wenn, genauso wie als Therapeut, wie ich jemand mit einer Zwangsstörung behandle, sage ich es mal so. Ne? Wenn ich nicht erkenne, dass der Mensch so ein Zwangsproblem hat, dann nutzt mir mein ganzes Wissen nichts. Und die Phänomene sind ja nicht immer so, wie sie in den Lehrbüchern oder drinstehen, sondern die kriege ich ausschließlich über Wahrnehmung zu Gesicht. Und jetzt kommt das eigentliche Problem, dass gewissermaßen die meisten Menschen massive Selbst- und Fremdwahrnehmungsdefizite haben, weil Einschränkung der Wahrnehmung eine Überlebensstrategie ist, um schmerzliche, unangenehme, biografische und sonstige Erlebnisse zu verarbeiten. Ja, also wenn ich ständig in einem Angstzustand war als Kind, weil ich ständig bedroht wurde durch irgendwelche Schimpfe, jetzt machen wir es mal ganz einfach oder irgendwie sowas, ja, dann ist die Aufgabe von Angst, also die Tilgen von Angst im Selbstwahrnehmungsbereich eine sinnvolle Angelegenheit. Wenn ich aber dann als Führungskraft meine Ängste aus guten Gründen nicht mehr spüre, dann nehme ich sie natürlich erstens auch nicht bei anderen Menschen wahr, weil das wäre viel zu gefährlich, das würde mich an meine eigenen Ängste erinnern. Und gleichzeitig habe ich einen hohen Druck, gewissermaßen, wenn andere dann mit ihren Ängsten kommen, die möglichst schnell wegmachen zu müssen, statt mich möglicherweise dafür zu interessieren oder sie für eine wichtige Information zu nehmen, dass ein Projekt was schiefläuft oder was auch immer. Und an der Stelle, und drum dieses Verunsicherungsbuch, ist mir unsere ganze Branche viel zu naiv im Hinblick darauf, dass sie den Menschen zu viel und zu wenig gleichzeitig zutraut. Ja? Man traut ihnen zu, dass sie die besten Lösungen in sich haben und rechnet aber nicht wirklich aus meiner Sicht mindestens 2/3 der Normalbevölkerung massive Selbstschädigungsimpulse in sich tragen. Also man trägt nicht nur gute Ideen oder in sich oder Lösungen, sondern eben ganz viel Selbstquälerei, Perfektionismus, Festhalten an den berühmten alten Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Die Leute sind streng mit sich, ungeduldig, unduldsam und so weiter. Und darum ist so wichtig, dass wir Menschen unterstützen, jetzt als Coaches und Berater, sich eben auch mit den Seiten ihrer Person, wo sie Scheinsicherheiten sich erarbeitet haben, auseinanderzusetzen und die der hinterliegenden, grundlegenden, ungünstigen Unsicherheiten zur Kenntnis zu nehmen. Weil nur wenn ich meine ungünstigen Sicherheitsbewältigungsstrategien oder Unsicherheitsbewältigungsstrategien kenne, kann ich zu günstigen Unsicherheitstoleranzen kommen.
Okay, liebe Zuhörerinnen, ich glaube, ihr habt den Vorteil, ihr könnt Stopp drücken, zurückspulen und nochmal den Satz anhören. Ich versuche, den noch zu verarbeiten. Ich lasse den einfach so stehen. Ich würde
Daniel, du hast ja immer ein gutes Gespür für die Hörer. Und der Gedanke ist mir zu wichtig, als dass er sozusagen aus Komplexitätsgründen nun im Orkus des lasse ich an mir vorbeiziehen verschwindet. Ja? Alles gut. Alles gut. Also Unsicherheit kann nur dann produktiv sein. Also nehmen wir ein Beispiel, dann wird es vielleicht klarer. Ja, ich kann Unsicherheit erleben als Lampenfieber, das mich entsprechend, sag ich mal, mobilisiert, mich mit Adrenalin versorgt, mit einer bestimmten Präsenz beseelt und so weiter und so fort. Und ich kann gewissermaßen im Prinzip die gleiche Empfindung als Angst vorm Scheitern erleben. Mhm. Und dann macht es mich polyvagal gesehen eng, hart, versorgt mich mit einem flachen Atem und so weiter und so fort. Ich muss das jetzt nicht alles ausführen. Mhm. Und ob ich diesen inneren Zustand als Vorstufe zu einer Panikattacke erlebe oder als wohliges Aufgeregtsein, wo ich das alle mir meine Kräfte und meine Kompetenzen zur Verfügung steht, das liegt nicht an dem inneren Zustand, sondern wie ich gelernt habe, solche inneren Zustände zu bewältigen. Und wenn ich gelernt habe, dass Unsicherheit unangenehm ist, dann versuche ich sie zu meiden. Wenn ich gelernt habe, dass Unsicherheit eine der wesentlichsten Formen ist, offen in der Welt zu sein, neugierig. Ja, wenn man nicht unsicher ist, ist man nicht neugierig, weil dann weiß man schon alles. Also dass Unsicherheit so einen schlechten Ruf hat, hängt eben damit zusammen, dass wir uns wechselseitig versprechen, Sicherheiten versprechen, die in dieser Welt nicht zu haben sind. Und diese Erwartung, die macht unglücklich. Ja, auch beim Heiraten, man heiratet keine Sicherheit, man heiratet keine Person, sondern man heiratet einen Prozess. Und deine Frau wusste einfach nicht, was aus dir wird, als sie dich geheiratet hat.
Das weiß sie bis heute nicht.
Ja. Das weiß sie bis heute nicht. Auch du weißt nicht, wie du in 10 Jahren sein wirst. Und wenn man an der Stelle eben sich verspricht, irgendwas treu bis aufs Ende oder zusammen sein, dann verspricht man etwas, was in dem Sinn unrealistisch ist und zwanghaft oder zwangsläufig zu Enttäuschungen führt.
Ja, ich fasse mal kurz meine Gedanken zusammen, weil einfach ganz viele Impulse gekommen sind bei dem, was du gesprochen hast. Das erste war zum Beispiel, ich habe an ein Coaching gerade gedacht mit einem Leistungssportler, also einem Kampfsportler, der sehr erfolgreich ist. Und wir haben so ein bisschen geguckt, wie es weitergehen soll. Und da kamen wir im Coaching-Prozess auf ein Ergebnis. Ne? Und das hat ganz viel mit deinem Buch zu tun, wo ich sage, okay, auf einer Schmerzskala, wo befindest du dich gerade und wo willst du hin? Und da hat er gesagt, naja, ich bin auf einer 8 von 10. Und ich sage, wo willst du denn hin? Und jetzt komplett kontraintuitiv auf eine 9 von 10 wollte er. Das heißt, und das war wieder so etwas, was mich dann überrascht hat. Jetzt würde er vermutlich mit einer gewissen Haltung, würden andere sagen, naja, man will ja schmerzfrei sein. Aber diese Person wollte halt in dem Sinne gar nicht schmerzfrei sein, weil das ein relevanter Impuls war und es so eine Art Wachheitszustand initiiert. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, oder das habe ich für mich mitgenommen, dieses Gefühl von Unsicherheit hält halt wach und lebendig und ist vielleicht auch übertragbar, zum Beispiel auf Führungskräfte, die, wenn sie eine Präsentation halten, unruhig sind und jetzt sagen, ich möchte gerne ruhiger werden, aber ist dieses Gedanke, ruhiger zu werden, souveräner, abgeklärter, überhaupt hilfreich? Bin ich da auf der richtigen Spur oder bin ich da noch in einem Missverständnis von dem, was du gesagt hast?
Ja, so wohl als auch ein bisschen. Also das, wenn ich mal beim Missverständnis anfange, ist auch ein Teil der Sicherheit, der Scheinsicherheit, die in unserer Branche halt weit verbreitet ist, zu meinen, komplexe Systeme, und die Psyche gehört da dazu, Organisationen und Teams genauso, wären verbesserungsfähig in der Form, dass sie unerwünschte Zustände wegmachen sollen. Und das ist natürlich ein Gedanke oder ein Konzept, das man haben kann und das ist in manchen Fällen auch sinnvoll. Gleichzeitig weiß man ja aber, dass komplexe Systeme immer den Zustand, in dem sie sind, selbst herstellen, sonst gäbe es ihn gar nicht. Ja, jetzt, wenn ich jemand, der ständig auf der Bremse steht, innerlich, beibringe, Gas zu geben, dann schadet es dem Getriebe. Wenn jemand präsentieren möchte und ruhiger werden möchte und nicht weiß, wie er Unruhe erzeugt, dann ist es eigentlich ein ungünstiger Lösungsansatz, weil er versucht, gewissermaßen etwas besser zu machen, wo er vorher selber den Schaden angerichtet oder das Problem erzeugt hat. Und wenn, also was weiß ich, jetzt nehmen wir so dieses Präsentationsbeispiel. Und wie entsteht jetzt eine ungünstige Unruhe? Ja, die entsteht bei vielen Menschen, jetzt nehme ich eins von vielen Möglichkeiten, aber zumindest ein häufiges, die wollen gut sein, noch bevor sie angefangen haben.
Ja,
also sie warten auf ihren Auftritt und sind damit beschäftigt, wie sie es jetzt gut machen. Das ist eine sehr dysfunktionale Tätigkeit, weil das lässt mich unruhig werden. Und nervös und angespannt, noch bevor ich überhaupt mit dem beschäftigt bin, was ich gleich tun möchte. Jetzt kann man fragen, warum machen Menschen das? Na, sich in einen Zustand zu bringen, wo sie sekundär dann wieder Beruhigungsbedarf haben. Ja, das ist ja, das ist so schlau, wie wenn man einen Säugling hat und der schläft friedlich, dann weckt man ihn auf und zwickt ihn ordentlich, dass er schreit und holt dann das Buch aus dem Schrank, wie beruhige ich schreiende Säuglinge. Ja, meine Güte. Aber so findet ganz viel Beratung statt, dass man sich nicht dafür interessiert, wie, also, und dann ist das Gute schlecht, ja. Also, bietet eine Lösung für den schreienden Säugling oder für die selbst erzeugte Unruhe vor der Präsentation, wo das eigentliche Problem doch darin liegt, welche unbewussten Mechanismen, Prozesse laufen in mir ab, dass ich, bevor ich angefangen habe, mich mit einem Perfektionszustand beschäftige. Und warum glaube ich überhaupt perfekt sein zu müssen, dass die Zuhörer meinen Ausführungen folgen? Und diese Kultur des Perfekten, sicheren, ja, und dann ist man bei der German Speaker Association und kriegt genau mit, wie man vollkommen mitreißend den Saal zum Kochen bringt. Ja, aber wofür? Also, dann werden bestimmte äußere Verhältnisse in sich als gut erklärt. Warum wäre es nicht gut, ein bisschen zu stottern und zu stammeln und irgendwie laut zu denken und damit aber die Leute im Herzen zu berühren? Und dann gehen sie nicht begeistert, sondern bewegt aus dem Saal. Und nicht neidisch, Mensch, so gut kann ich nie Vorträge halten wie die oder der, sondern sind eigentlich mit dem beschäftigt, was der Redner oder die Rednerin in der Tiefe versucht hat zu sagen. Und diese Unmengen an Normen, die habe ich halt versucht, in diesem Buch mal zu hinterfragen. Ob das jetzt dann das innere Kind ist, das Heimat finden soll und so weiter und so fort. Also um zu sensibilisieren, wo wir in einem aufgeklärten Denkrahmen uns bewegen und selber nicht sehen, wie wir uns damit unglücklich machen.
Ja, also du hast ja insgesamt 50 Kapitel und es gab so ganz viele Sachen. Ich habe mir, also auch für die Zuhörerinnen, wer das Buch, wer vielleicht nicht die Zeit findet, es zu lesen, das gibt es auch als Hörbuch und das ist auch sehr gelungen. Ich weiß gar nicht, ob du es kennst als Hörbuch, aber es ist auch sehr gut eingesprochen. Und tatsächlich,
doch, der Friedrich Schloffer ist ja jemand, der bei uns die Ausbildung gemacht hat und so weiter. Wir haben den sehr gezielt ausgesucht, ja.
Also es ist sehr, sehr gelungen und es ist quasi vermutlich wie in diesem Podcast, wo man ab und zu mal die Pause-Taste drücken darf, um einfach mal zu reflektieren. Und so ein paar Sachen sind bei mir auch so nachgehallt, so ein bisschen. Du hast auch schöne Beispiele erzählt, wie die Führungskraft, die dann angetrunken fährt und einen Hund anfährt und verletzt und quasi in einer Coaching-Situation eigentlich den Zustand des, ja, ich habe das ja ganz gut gemacht und ich habe da gar keine Probleme mit gehabt. Das heißt, so ein bisschen auch für mich so die Frage, wann tue ich als Coach auch das Richtige und was sind auch die Sachen, die ich in Anführungsstrichen wegcoachen will, welche Zielstände will ich erreichen. Und da bin ich so in so ein paar Denkfallen oder Situationen gekommen, wo ich reflektiert habe. Was hast du da für Erfahrungen gespiegelt bekommen zu deinem Buch? Das ist jetzt schon, ist ja letztes Jahr schon rausgekommen. Was haben die anderen Coaches gesagt? Was haben sie an Impulsen da auch mitgenommen?
Naja, im Prinzip schon das Gleiche, was du jetzt auch sagst, dass man einfach anfängt, über Selbstverständlichkeiten, die man bislang nicht weiter hinterfragt oder befragt oder hinterfragt hat, sich mit denen nochmal neu beschäftigt hat. Ja? Und gleichzeitig mache ich schon auch die Erfahrung, dass viele auch Abstand halten, weil es ist halt nicht so angenehm, wenn man einen Gedanken denkt, man sagt, naja, da ist eigentlich was dran, da hat er eigentlich recht oder irgendwie sowas und damit halt viel in Frage gestellt wird, woraus man bislang seine Orientierung oder Sicherheit gezogen hat. Ja? Weil wir leben heute in einer Welt, also wo gerade im Coaching, mehr als in der Therapie, die Menschen mit Selbststabilisierungsanliegen kommen und nicht wirklich mit Veränderungsideen, weil sie innerhalb des problematischen Bezugsrahmens, also innerhalb ihrer eigenen Unfreiheit, versuchen, was zu verbessern für sich. Weil viele wollen ja effektiver, besser, leistungsfähiger, erfolgreicher und so weiter werden. Und die Frage, die dann eigentlich gestellt werden muss, wofür brauchen sie das? Ja? Was versprechen sie sich davon? Ja? Ich habe so viele Menschen im Coaching sitzen, die 30 Jahre für irgendetwas gearbeitet haben, wo sie dann sind. Und dann feststellen, dass es sie alles macht, nur nicht glücklich. Und da wäre es gescheit gewesen, sehr früh in irgendeinem Training einem Coach oder Teamentwickler zu begegnen, der das mal in Frage gestellt hat, warum er denn glaubt, angesichts der unbewussten Minderwertigkeitsgefühle eine steile Karriere machen zu müssen. Mhm. Und dieses Hinterfragen von einer Gesellschaft im Selbstoptimierungswahn, ja, also diese Orientierung an Idealen oder am Optimum ist ja nicht mit dem Leben verträglich. Das Leben ist nicht optimal, auch nicht perfekt. Also bis auf wenige vorübergehend nicht durch Schönheitsoperateure verunstaltete Menschen gibt es kaum perfekte Körper. Also ich habe den nicht, du auch nicht. Ja, also,
danke fürs Spiegeln, da sind Selbst- und Fremdwahrnehmungen dann einheitlich.
Ja, genau. So, aber warum überhaupt? Ja, also, und diese Orientierung an Idealen, die es zu erreichen gilt, ist ja nicht kompatibel mit einer Selbstregulation im Leben, das auf Wahrnehmung gründet. Und früher jetzt in Anführungszeichen, wenn man halt sich an Bedürfnissen orientiert und nicht an Idealen, dann ist das Leben satisfaktionsfähig, weil wenn ich Hunger habe, also jetzt nehmen wir mein körperliches Bedürfnis erstmal, dann esse ich und wenn es nur um Hunger geht, bin ich dann nach einer gewissen Zeit satt und höre auf mit dem Essen.
Ein Ideal ist nie, das kriegt man nie satt. Es gibt immer noch was besser zu machen. Also drum ist eine Orientierung an einem Ich-Ideal statt an Bedürfnissen per se ein Problem. Das kann man aber in unserer Gesellschaft und in unserer Branche kaum mehr aussprechen, ohne dass man irgendwie schief angeschaut wird oder verwundert, weil wir in ganz anderen Konzepten halt groß werden und das vermittelt wird über Medien und Social Media und so weiter und so fort. Und da mal einen Kontrapunkt zu setzen, ja, dass man darauf aufmerksam macht, wie viele Menschen sich im Namen der Glückserreichung unglücklich machen. Das ist mir tatsächlich auch ein persönliches Anliegen gewesen. Ich bin immer noch bei deiner allerersten Frage, was mich motiviert hat, dieses Buch zu schreiben. Ja, im Zweifel hätte ich auch 100 Kapitel schreiben können. Ich habe es dann irgendwann gut sein lassen, weil es das dann auch nicht mehr besser macht. Und diese Art von Verunsicherung halte ich tatsächlich für absolut unabdingbar.
Ja, so ein Thema, was mich selber beschäftigt, intensiv, seit meiner Reise vor 5 Jahren, die ich da begonnen habe, war ja auch zum Thema Resilienz. Und das ein Thema, ich habe sogar letztens eine Folie in einer Coaching-Ausbildung gehabt, wo ich dich zitiert hatte, und da ging es um unangenehme Gefühle. Und irgendwie will ich ja unangenehme Gefühle vermeiden. Ich will ja glücklich sein. Und gleichzeitig ist das ja gar nicht so leicht. Und da schreibst du auch in deinem Buch drüber. Wie sollen wir denn lernen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Was machen wir mit unangenehmen Gefühlen? Wie kurieren wir sie? Sollten wir sie kurieren? Und welche Funktionen haben sie?
Naja, auch das ist schon wieder gewissermaßen durchaus Teil dieses problematischen Denkrahmens. Gefühle sind erstmal Gefühle. Und ob ein Gefühl unangenehm ist oder angenehm, sagt überhaupt nichts drüber aus, gewissermaßen, ob es funktional oder dysfunktional ist. Ich kann schon 3 Nachtische gegessen haben und es immer noch angenehm finden, einen 4. zu essen. Aber das ist nicht dieses angenehme Gefühl, ja, ist nicht funktional. Ja, dann sind wir beim Thema Sucht, ja, oder Süchte. Angenehme Gefühle können genauso irreführend sein wie das Vermeiden unangenehmer Gefühle. Wenn ich irgendwo am Abgrund stehe und keine Angst habe oder durch einen dunklen Park radle im kurzen Minirock als Frau, dann ist es sehr funktional, Angst zu haben und das von daher von vornherein gar nicht zu tun. Und das ist, dass vieles Gutes im Leben nur erreichbar ist, wenn man vorübergehend unangenehme Gefühle in Kauf nimmt. Also ich kann nicht Gitarre spielen lernen, ohne Schmerzen an den Fingerspitzen der linken Hand zu haben in der Zeit, wo ich jetzt meine Griffe übe, bis ich da ausreichend Hornhaut ausgebildet habe. Macht Vokabelpauken irgendwie Spaß, bis ich die Sprache kenne? Nein. Also über ganz, ganz viele Bedürfnisse lassen sich nur überhaupt befriedigen, indem man vorübergehend etwas, was man als unangenehm erlebt, in Kauf nimmt. Sport machen. Ja, so. Also nur gute Gefühle haben zu wollen, ist ein Zeichen für eine schwere psychische Beeinträchtigung.
Oh, das ist aber ein harter Satz gerade. Den darfst du gerne nochmal ausführen. der war jetzt mal, der war sehr klar und einfach verständlich und gleichzeitig wirft er aber viele Sachen auf, finde ich.
Naja, wenn ich nur gute Gefühle haben möchte, kann ich mich in Situationen, wo das angemessen ist, nicht schämen.
ich kann kein Bedauern entwickeln, wenn ich jemandem auf die Füße gestiegen bin. Ich kann nicht traurig sein und mich einem schmerzlichen Abschiedsprozess überlassen, wenn es darum geht, einen geliebten Menschen sterben zu lassen. Ich kann nicht angemessen wütend sein, wenn es die Situation erfordert und so weiter und so fort. Also das ist jetzt eigentlich, ich habe schon gesehen, es ist eigentlich trivial.
Ja, ja, es ist trivial. Okay.
Der klingt jetzt so komisch, ja, oder so hart. Aber unangenehme Gefühle sind essentiell fürs Leben, auch für stabile Beziehungen. Ja, wer heiratet oder in ein Angestelltenverhältnis geht und denkt, er kann da nur glücklich sein, der wird ganz schnell merken, aha, das gibt eine Beziehung und es gibt eine Arbeitsstelle nicht her.
Ja,
das ist das eine. Das andere ist aber noch viel wichtiger, also warum der Satz so entscheidend ist. Wir werden alle groß und erleben Unangenehmes. Ja, und der Hauptbewältigungsmechanismus ist, diese unangenehmen Gefühle, und Freud nannte das, zu verdrängen. Mhm. Also es irgendwie aus dem Bewusstsein rauszukriegen. Wenn man das körperlich machen würde, dann würde man da staunen. Ja? Also wenn du als Kind auf die heiße Herdplatte langst, sodass da alle Nerven kaputt sind auf der Handfläche, dann würde man sagen, man hat eine ziemlich grobe Behinderung. So, wenn gewissermaßen die Wahrnehmungsfähigkeit der Hand so deutlich eingeschränkt ist. Weil, wenn man dann als Erwachsener wieder auf die heiße Herdplatte langt, braucht es sekundäre Wahrnehmungsorgane, also in dem Fall die Nase, den Geruchssinn, um rauszufinden, es läuft was verkehrt. Also das Fleisch meiner Hand verbrennt auf der heißen Herdplatte, weil der Reflex, weil meine Nerven, meine Sensorik, Sensitivität stimmt, dass ich gleich zurückzucke, nicht mehr funktioniert. Wenn ich jetzt Scham oder Schuld oder Angst als Kind gelernt habe, wegzumachen, weil es ich es nicht ertragen konnte, weil es mich überwältigt hat, denk an irgendwelche, von mir aus auch an Traumata oder irgendwie sowas, dann ist es dieses Wegmachen unangenehmer Gefühle eine Selbstverstümmelung, die, um in der Situation klarzukommen, nötig ist. Aber die natürlich, wenn ich nicht mehr den Schlägen oder den Beschämungen oder was auch immer aus dem alleingelassen werden, dem ins Leere laufen, nicht mehr ausgesetzt bin, natürlich nicht sinnvoll ist, im Erwachsenenleben das aufrechtzuerhalten. Darum können Menschen gewissermaßen den Bedürfnissen, die sie zugunsten der Vermeidung von unangenehmen Gefühlen aufgegeben haben, nur auf die Spur kommen, wenn sie sich wieder auf unangenehme Gefühle einlassen. Da ist no straight way to paradise. Also, weil seelische Beeinträchtigung heißt in der Regel sehr häufig, dass ein Bedürfnis mit einem unangenehmen Gefühl verkoppelt ist. Und dann beides verdrängt wird, das Aua-Gefühl wie das Bedürfnis, die Sehnsucht. Und ich kriege zu dieser Sehnsucht keinen Kontakt, keine Berührung, keine Wahrnehmung, wenn ich mich nicht auch auf die Angst vor dem Wunsch einlasse. Darum halte ich alle beraterischen Verfahren, die sich nicht auch um unangenehme Gefühle annehmen können und ein Konzept haben, wie diese inneren Konflikte zwischen Sehnsucht und Vermeidung, Freud nannte das Impuls und Hemmung. Ja, es ist ein uraltes Konzept, ich sage da gar nichts Neues. Letztlich, also wie dieser ungünstige innere Konflikt bearbeitet werden kann, sodass man dann in einen freien Zustand wiederfindet. solange Berater dafür kein Konzept haben, sind sie einfach nicht professionell genug.
Ja, also ich habe mich gerade an meine Ausbildung erinnert und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, und zwar an das Seitenmodell von Gunter Schmidt als Intervention, wo man so in diese Problemaktualisierung reingegangen ist. Ja. Und wo ich das als körperlich schmerzhaft erlebt habe, tatsächlich so in Form von somatischen Markern. Also das war mehr als unangenehm, und auch eine Coaching-Session beobachtet habe, wo ich dann als Beobachter gesagt habe, okay, hier müssen wir kurz abbrechen, weil das ist so intensiv. Also diese Problemaktualisierung kann so unangenehm werden, dass man da in die Vermeidung gehen möchte, will.
Richtig. Und ich glaube, also genau so. So, und da bin ich mir mit dem Gunter ja sehr einig. Ja, wir haben ein paar Unterschiede in der Art, wie wir dann damit arbeiten, aber dass diese Problemaktualisierung, wie du es nennst, oder der Grave, der Psychotherapieforscher, hat das prozessuale Aktivierung genannt. Auch dort, das ist ja gut erforscht. Also ich habe selber mal eine Art Psychoanalyse gemacht und ich wusste alles über meine Ängste, aber die Ängste blieben. Ohne, wenn die Angst nicht synaptisch aktiviert ist, also prozessual aktiviert, wenn da kein Strom drauf ist auf den Synapsen, die mit der Angst irgendwie korrelieren, dann lässt sich diese Angst nicht verändern. Drum nutzen Verfahren, die auf der Ebene bleiben, gut, dass wir darüber gesprochen haben, nichts. Ich muss diese Angst spüren in mir, und dafür braucht es dann natürlich Techniken, auch Rezepte. Ja, das, was du gerade angesprochen hast vom Gunter, ist eine von vielen Möglichkeiten, solche synaptischen Verschaltungen zu aktivieren.
Wenn wir jetzt von Ambivalenzbewältigung sprechen, und das ist ja, ich würde sagen, Kernthema deines Buches, wie können wir lernen, dass wir diese widersprüchlichen Gefühle nicht nur aushalten, sondern auch aktiv nutzen für uns?
Naja gut, das wäre jetzt eine längere Ausführung wert oder nötig, weil unangenehme Gefühle, wie ich jetzt ein paar Mal schon angedeutet habe, sehr unterschiedliche Funktionen haben können. Ja? Also sie können ja auch dysfunktional sein. Also und dann ist wichtig, davon wegzukommen oder so. Ich würde eigentlich deine Frage ein bisschen drehen oder den Sinn der Frage nochmal mit anders benennen. Ich glaube, die Orientierung sollte weggehen von angenehmen und unangenehmen Gefühlen, sondern hin zu der Frage, kann ich mit der Situation, die im Hier und Jetzt ist, situationsadäquat umgehen? Oder anders formuliert, bin ich frei, für etwas zu kämpfen oder es loszulassen? Bin ich frei, einem Bedürfnis Nachdruck zu verleihen, oder bin ich oder bin ich gleichzeitig frei, mir das irgendwo anders zu holen? Wann immer man selber merkt, etwas muss sein. Also das finde ich ein ganz einfaches Kriterium für die Selbstreflexion oder fürs Selbsterleben. Ja, wann immer ich merke, aha, jetzt muss es sein, der andere muss mich loben, der andere muss gerecht sein, der andere muss mich hervorheben oder mir sagen, dass er mich liebt oder sonst irgendwie was, ja. So, in dem Moment, wo ich also mein Wohlbefinden von bestimmten äußeren Verhältnissen abhängig mache, die mit anderen Menschen oder anderen Umständen, äußeren Umständen zu tun habe, weiß ich eigentlich, dass ich ein Problem habe. Also ein Problem der Gestalt, dass ich unfrei bin und mein Wohlbefinden abhängig mache von äußeren Bedingungen. Oder auch inneren Bedingungen. Ich kann mich nur mit mir wohlfühlen, wenn ich keinen Fehler gemacht habe oder wenn es perfekt ist oder wenn ich niemanden brauche und unabhängig bin und so weiter und so fort. Und wenn man das als Kriterium nimmt, dann haben die angenehme wie unangenehme Gefühle ein Bezugspunkt, wo man die Frage, sind sie funktional oder sind sie nicht funktional, beantworten kann. Ja? Also fördern sie meine Freiheit oder sind sie als ein Aspekt einer freien Selbstregulation oder bin ich in irgendeiner Form in Bezug auf innere oder äußere Erwartungen verbissen und verkrampft.
Mhm. Okay, super.
Und das kann man im Übrigen sehen. Also auch bei so einfachen Tätigkeiten, wenn Leute für einen Marathon trainieren oder sowas, ob die laufen, weil sie müssen oder weil sie wollen. Das kann man am Bewegungsmuster erkennen. Ja, wenn jemand sagt, ich will jetzt diesen Next Step und ich will also diesen Karriereschritt machen, und man fragt dann jemanden, und wenn sie, was bedeutet Ihnen denn das? Ja, und dann wäre ich so, wenn da die Augen nicht leuchten, dann ist das kein sinnvolles Ziel, sondern es ist irgendein Bewältigungsversuch für Minderwertigkeitsgefühle oder sonst irgendetwas. Ja. Also man kann am Wie erkennen, ob ein Gefühl angenehm oder unangenehm, funktional ist oder nicht, weil funktionale Gefühle sind in der Regel eben Ausdruck von Freiheit und Ausdruck von einem Wollen. Ich möchte weinen und nicht ich muss.
Ja, ich bin gerade auch wieder bei Führungskräften, auch was dein Beispiel vorhin, und ich denke jetzt einfach an aktuelle Coaching-Situationen, weil ich bereite auch Leute auf so Karrierecenter immer vor. Ja. Und ich habe letztens so eine Grafik gemalt, wo man so eine Treppe macht und jede Stufe braucht ein anderes Du. Also eine andere Form eigentlich, weil andere Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. benötigt werden. Und weil ich viel im Bereich Pharma unterwegs bin, hat man das ganz oft, wenn die aus dem Quality, aus dem Laborbereich können, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie erfolgreich gemacht haben, auf dem nächsten Karrierelevel nicht mehr hilfreich sind. Also Perfektion im Labor ist essentiell, aber auf einer bestimmten Management-Ebene dysfunktional.
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Mhm.
Dann gehe ich quasi rein und schaue, okay, ist das was, weil es braucht eine Transformation, weil die Stärken, die sie mitgebracht haben, bisher zum Erfolg geführt haben, aber das Peter-Prinzip oder Peter-Prinzip dann irgendwann greifen kann, dass ich die Leute bis zur maximalen Inkompetenz befördere, weil sie gut in der fachlichen Schiene waren, sind sie aber nicht zwangsläufig in der menschlichen Führung erfolgreich, weil das ein anderes Verhaltensschema, eine andere Stärkenkompetenz eventuell bedeutet und die Spiegelung dessen, ob sie sich bewusst sind, dass es eine Transformation benötigt in den Kompetenzen oder Fertigkeiten und ob sie da auch bereit sind, dahin zu gehen. Und das war jetzt quasi so ein Gedanke, wie setze ich mich damit auseinander, wie reflektiere ich das und wie weit muss ich aus meiner Komfortzone gehen? Und
ich weiß nicht, aber das ist gewissermaßen als wirklich ein wunderbares Beispiel, was ich eben mit situationsangemessen, ja, also ich reagiere nicht auf die Situation in der neuen Rolle, sondern ich agiere das vertraute, sicherheitsstiftende Muster, also Perfektion aus. Und damit bin ich unfrei, weil ich wähle nicht meinen Weltzugang, sondern also nicht bewusst, sondern ich nehme mein Muster und stülpe das auf die Welt und wundere mich dann, dass die Welt der Welt das nicht so gefällt. Ja, und ich dann unangenehme Reaktionen kriege. Ich mag da noch was dazu sagen, weil der häufige Missverständnis dann damit einhergeht, weil in unserer Kultur auch ganz stark drin liegt, so die Annahme, man könne leben und damit auch führen zum Beispiel, ohne dass Schaden entsteht. Aber Leben heißt töten. Wir können nicht leben, ohne irgendetwas anderes zu vernichten, und indem wir es essen. Und sei es den Salatkopf. Ja. Und Und das hat eine alte Tradition in allen großen Hochkulturen und Religionen, ist dieses Wissen darum, dass auch der Gerechte siebenmal am Tag fällt, vorhanden. Und in unserer Optimierungswelt glauben wir, wenn wir nur das richtige Rezept haben, dann geht die Welt glatt auf. Dann mögen mich alle Mitarbeiter, dann erreicht man alle Ziele, dann kann man handeln, ohne Schaden anzurichten. Aber so sind auch insbesondere Organisationen nicht. Ich habe immer beschränkte Mittel und muss überlegen, investiere ich es links oder rechts? Ja, es sind immer Interessenkonflikte und ich muss entscheiden, als Führungskraft frustriere ich den einen oder den anderen. Und ich treffe immer Entscheidungen, die morgen gut sind und übermorgen sich als falsch erweisen können. Und diesen eigentlich wiederum trivialen Erkenntnisse, wie die Welt sind, die werden geleugnet. Und auf die Art und Weise kommen Menschen ständig in Defizitgefühle und denken, wundern sich dann, wenn sie ein Problem jetzt optimal gelöst haben, weil das die beste Lösung ist, dass nicht alle Hurra schreien, weil diese gute Lösung so viel zu viele Interessen verletzt. Ja? Oder man hat jetzt den Kompromiss gebildet, alle sind zufrieden auf der sozialen Ebene und stellt fest, dieser Kompromiss, mit dem alle so glücklich sind, löst mir aber das Problem nicht wirklich. Ja? Und ergo besteht Führen oder Leben in Summe eigentlich immer auch an vielen Stellen darin, welchen Tod will ich jetzt sterben? Ja? Also bin ich gut zu dem Säugling und gebe ihm alles in der Nacht und damit schlecht zu mir, weil ich vollkommen übernächtigt und damit in einem hohen organismischen Stress in die Arbeit muss? Oder bin ich gut zu mir und versuche ein bisschen Schlaf zu finden und bin ein suboptimaler Papa oder sowas? Also das sind doch alltägliche Abwägungskonflikte. Und wenn dort dann Beratung oder immer suggeriert wird, halt über diese von mir so gemaßregelten Rezeptbücher, es könne alles glatt aufgehen, wenn ich nur das richtige Wissen habe. Das finde ich wirklich unglückstiftend.
Ja, ich nehme mir die Kritik ja direkt zu Herzen und überlege, wo kommt das her? Aber es kommt ja daher, dass man alles richtig machen will. Ne? Also warum habe ich jetzt 200 Folgen zu Managementbüchern? Weil ich ja irgendwo die Wahrheit suche, die Erkenntnis und so ja auch Führungskräfte, dass sie keine Fehler machen wollen und genau in diesem Spannungsfeld gut, wichtig, richtig, was ist gesund, was ist für andere gesund, was ist die beste Lösung, was ist Pareto-Effizienz und ich glaube, auf dieser Suche sind wir alle. Wann bin ich eine gute, also auch im Privaten, wann bin ich eine gute Mutter?
Aber der Punkt ist wirklich im Detail, du hast es jetzt schön formuliert. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es gilt für mich auch, dass Menschen keine Fehler machen wollen. Aber das ist was ganz was anderes, als wenn sie keine Fehler machen dürfen. Weil dann ein Ich-Ideal gefährdet ist, weil man Angst hat vor der Kritik und so weiter und so fort, weil man Schuldgefühle hat, mit denen man glaubt, nicht zurechtzukommen und so. Etwas zu wollen und etwas zu müssen. Und ist der Unterschied. Und ich empfehle jedem, also der Zuhörer oder so, das mal auszuprobieren mit den eigenen Klienten oder auch für sich, sich zu sensibilisieren, wann muss jemand und wann will jemand. Und wenn jemand will, ist er dann mit einem Bedürfnis oder mit einem Bedürfnisbefriedigungsmittel. Ich hatte vor ein paar Wochen jemand im Coaching, der einen wahnsinnigen Stress hat, nächtelang nicht schläft, weil er weil das gerade nicht so gut läuft, der Verkauf seiner Firma. Also der ist jetzt über 60, verkauft seine Firma und möchte da halt möglichst viel Geld nochmal rausziehen, um es mal ganz simpel zu sagen. Ja? Und hat schlaflose Nächte, weil das gerade nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Dann frage ich ihn, wie lange denn bei dem Lebensstandard, den er jetzt hat, die bislang angesparten Vermögenswerte reichen, unabhängig vom Verkauf dieser Firma. Ja, dann sagt er 200 Jahre.
Ja.
Ja, daran kann man erkennen, dass es bei dem Verkauf nicht um ein Bedürfnis geht, sondern daran hängt, keine Ahnung, was, also das haben wir
Selbstwert
dann. genau, und oder eine Überverantwortung für die dritte Enkelgeneration und. Also, das muss man dann rausfinden, aber ihm jetzt zu helfen, um bei dem Eingangsthema nochmal vorbeizulaufen, dort besser zu schlafen und souveräner damit umzugehen, ist der vollkommen falsche Fokus. Weil die Not liegt ganz woanders. Ja? Weil Geld ist kein Bedürfnis. Geld ist ein Bedürfnis, bestenfalls ein Bedürfnisbefriedigungsmittel. In der Regel ein Suchtmittel. Ja, oder ein Mittel, in dem man Sicherheitswünsche reinprojiziert, die natürlich in einem gewissen Umfang auch gegeben sind. Ja? Also, aber man muss da ganz genau hinschauen, wann ist jemand mit einem Bedürfnis beschäftigt, mit einem Ersatzbedürfnis, mit einem Bedürfnisbefriedigungsmittel. Und oder nehmen wir das Beispiel mit diesem inneren Kind, das ja so sozusagen in Millionenfach und so weiter und so fort. Und Menschen, die von klein auf gelernt haben, sich um sich selber zu kümmern, also deren Not darin besteht, dass sie viel zu früh erwachsen werden mussten, für die ist die Aufforderung jetzt neuerlich als Erwachsener dem inneren Kind Heimat zu geben und statt sich mit den Ängsten zu beschäftigen, wenn man sich auf andere Menschen einlässt, von denen man dann irgendwie abhängig wird oder Abhängigkeitsängste jedenfalls entstehen, wenn die das wieder in der Autarkie landen, dann ist es eine Retraumatisierung. Und wer liest besonders gern diese Bücher? Leute, die genau auf die Art und Weise traumatisiert sind, die also hoffen, glücklich zu werden zu können ohne andere. Und es gibt natürlich genauso viele Leute, für die dieses Konzept, ja, gewissermaßen innere Fragilität nicht abzuwehren, zu verdrängen und sich zu beschuldigen, dass man so empfindlich ist, da einen Musterwechsel herbeizuführen und versuchen, eine Selbstrepräsentanz in sich aufzurufen, wo man fürsorglich und freundlich auf diesen fragilen Teil hinschauen kann. Ja. Und diese Differenzierung, die braucht's. Und wenn wir die als Professionelle im Feld nicht zur Verfügung stellen können, ja, dann werden wir der berühmte Handwerker, der mit dem Hammer einfach die Fenster streicht, weil er das halt sein Werkzeug ist. Und dann wird mit dem inneren Kind und jetzt kannst du das bitte nur als Chiffre. Ja, und da kann man jetzt alles einsetzen, alles. Ja? Einfach wird es immer zum Hammer, der in einer Reihe von Fällen zu ganz, ganz schlechten Ergebnissen führt. Es ist einfach eine unterkomplexe Theorielandschaft, in der wir uns bewegen und das nicht zu hinterfragen, was weiß ich, also als ob Erfolg glücklich machen würde. Meine Güte, ich bin jetzt seit 40 Jahren Coach und ich habe wirklich extrem erfolgreiche Menschen kennengelernt, überwiegend. Also erfolgreich in diesem gesellschaftlichen Zuschreibungssinne. Waren die glücklichsten, die ich kennengelernt habe in meinem Leben? Nein. Ja, der Martin Buber hat mal gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Ja, also und dieses Bedienen von, was im Coaching halt ganz oder auch in Trainings ganz häufig stattfindet, also wo man gewissermaßen seelische Beschaffungskriminalität fördert, ja, also wo man den Menschen das gibt, was sie glauben, dass es ihnen gut tut, aber ihnen nicht wirklich gut tut. Das finde ich halt dramatisch. Wenn ich diese Sätze ausspreche, du hast mich vorher nach Kollegen gefragt, dann kriege ich häufig ziemlich zornige Antworten oder zumindest Blicke, die sagen, Klaus, was ist das für eine Arroganz, dass du besser weißt als andere, was für die gut ist oder das in Frage stellst, was jemand glaubt, das gut für ihn ist. Und das hat überhaupt, und die Kritik nehme ich nicht, weil ich weiß nicht, was für andere gut ist. Aber man kann erkennen, wann jemand sich irrt in Bezug darauf, was für ihn gut ist. Ja, weil wenn er etwas tut, was er glaubt, für ihn gut ist, und er schaut nicht gut dabei aus, sage ich es jetzt mal so, ja, dann glaube ich ihm das nicht, weil der Körper gibt die Antwort und nicht das bekundete das Verlautbarungsorgan der Selbstoptimierungsrepräsentanz, die im Klienten gerade aktiv ist. Ja, dieses wenn ich mit jemandem spreche und ihn frage, sozusagen, was willst du denn? Dann muss mir klar sein, dass dieser Mensch kein monolithischer Block ist, sondern dass der Mensch viele ist. Und dass, wenn ich eine Antwort kriege und dann sagt dieser Mensch, ich möchte besser werden, dann muss ich sofort die Frage stellen, welcher Teil im Klienten spricht da mit mir? Ja? Weil das kann die introjizierte, verinnerlichte Seite eines immer quengelnden Elternteils sein, die man als modellhaft, als Umgang mit sich selber, als passenden Umgang mit sich selber abgeguckt hat und halt weiter auch so mit sich umgeht. Und wenn ich jetzt von diesem Teil dann den Auftrag fürs Coaching annehme, ja, dann helfe ich dem Menschen weiter, sein Unglück zu kultivieren. Sondern da muss ich, also so ganz einfach. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, wenn jemand sagt, ich möchte mich verändern, dann frage ich den Menschen, okay, also wenn das Ich das Mich verändern möchte, ja, was sagt denn das Mich dazu?
Starker ja. Satz, ja, stark. Hm. Ja, ich gehe gerade visuell durch. Ich hatte vor ein, zwei Folgen war Dagmar Kumbier hier, die zum inneren Team eine Aufstellung gemacht hat. Und das ist für mich immer eine der wirksamsten Methoden. Und ich habe das quasi für mich gerade übertragen, diese unterschiedlichen Situationen, diese inneren Anteile, die dann sprechen und welche ist eigentlich die lauteste Stimme, welche Stimme wird gehört und inwiefern berücksichtige ich die? Genau.
Und ja, oder auch die, die überhaupt nichts sagen. Es gibt ja auch Stimmen, die noch nie im Leben überhaupt sprechen gelernt haben und so. Ich bin ja mit der Dagmar da in einem wirklich intensiven Austausch. Wir machen nächstes Jahr zusammen ein Seminar, wo wir abwechselnd arbeiten, live, und das dann besprechen. Bei uns im Hephaistos-Institut. Weil auch das in unserer Branche im Hinblick auf Sicherheit, jeder begackert sozusagen seine eigene Arbeitsweise und brüstet sich damit und so weiter und so fort, aber keiner lässt den anderen wirklich irgendwie zuschauen und es findet auch kein Austausch statt. Ja. Und das ist so schade. Also ich habe in meiner Masterclass immer Kollegen gehabt, die anders arbeiten, wo man sich wechselnd zuschauen kann und wo man voneinander lernt. Und an den Unterschieden irgendwie sich sensibilisiert, warum gibt's die überhaupt und warum biegt der eine links ab und der andere rechts und wie ist das irgendwie erklärungsfähig? Also ich versuche das ein bisschen walk the talk, also auf meiner Seite zu machen. Ich versuche mich seit 40 Jahren ständig immer weiter zu verunsichern. Und ich praktiziere auch ständig irgendetwas, wo ich Anfänger bin. Ja, ich fange mir wieder irgendetwas an, wo ich merke, aha, scheiße, funktioniert nicht, es kommt kein Ton raus beim Musikinstrument, ich kriege die Bewegung nicht hin oder weiß das Wort nicht oder sonst irgendwie was. Wer nicht mehr unsicher ist, ist wahrscheinlich begraben.
Wäre ein starker Schlusssatz, aber ich habe noch Fragen. ich will auf ein Thema noch hingehen, weil ich mich da jetzt in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Und letztens war auch Sebastian Wittmann hier, Geschäftsführer der Stärkeneffekt GmbH. Und ich habe letzte Woche ein Führungskräftetraining gemacht, wo ich so Positive Leadership gemacht habe. Das heißt, wo man so ein stärkenorientiertes Führen macht. Ja, und du gehst ja auch in deinem Buch in Kapitel 45, Brille ist so schlecht, Stärken ein. Was ist deine Haltung zu diesem Ansatz Stärken?
Ja, das ist jetzt auch wieder so eine kurze Frage und
du antwortest ja immer ausführlich, von daher habe ich da keinen richtigen Antwort.
Ja, also man, da gibt es jetzt tatsächlich viel davon zu sagen. Also eins davon ist ja immer, dass man auch wieder sozusagen in der klassischen westlichen Gedankengut ein Objekt identifiziert, dem man Eigenschaften zuspricht. Also dieser Mensch hat diese Stärken. So, das ist jetzt natürlich, so trivial wird es jetzt selten benutzt, aber ob eine Stärke ist, hängt nicht an diesem Menschen, sondern an dem Kontext, in dem dieser Mensch steckt. Ja, die Stärke des Fisches, schwimmen zu können, hilft ihm nicht auf dem Ast des Baumes. Und dieses Beobachtungsschema Stärken, Schwächen hat aber noch einen weiteren Nachteil, zu dem, dass es gewissermaßen blind zu machen droht für den Kontext, weil wie viele Führungskräfte, die nicht schnell genug Karriere machen konnten, in der einen Firma wechseln in die andere und landen dort als Low-Performer, und der Low-Performer, der gekündigt wurde, geht zur Konkurrenz oder in eine andere Branche und wird da plötzlich der Star. Jeder Personal erkennt sowas. Ja? Also was Stärke und Schwäche ist, bestimmt zum ganz großen Teil eben auch der Kontext. Dann ist Stärken und Schwächen halt immer auch erlernt. Also es ist schon Teil des Selbstbeobachtungsmusters. Ja? Jetzt mache ich mal ein drastisches Beispiel. Also mit die intensivsten Coaching-Sitzungen, die ich erlebt habe und wo mir die Leute bis heute dankbar sind, sind zum Beispiel welche, wo ich selber heulen musste. Mir die Tränen kamen angesichts von irgendetwas, was der Klient mir erzählt oder gezeigt hat. So, jetzt möchte ich mal wissen, also das würde ich noch nicht mal, hätte ich lange Zeit selber noch nicht mal von mir gesagt, gewissermaßen, aber jetzt möchte ich mal auf einem Kongress, wenn ich die Frage stelle, Leute, wo sind denn eure Stärken als Coaches, dass wann dann jemand sagt, ja, meine größte Stärke ist, ich kann mit Klienten mitheulen. Ja. Es kommt nicht, weil es überhaupt nicht als Stärke identifiziert ist. Ja, dann es kommt vielleicht verklausuliert, ich bin empathisch und so weiter und so fort. Aber wenn jemand auf einem Opfertrip ist, sozusagen, ist empathisch auch keine Stärke, sondern ich bediene nur ein offenes Ohr für jemanden, der Sprechdurchfall hat. Also
ganz kurz, ich habe nur, Fritz Simon war letztens hier und der hat einen genialen Satz gesagt: Empathie ist eine Grenzüberschreitung, fand ich. Ich habe natürlich aus dem Kontext gerissen, aber ich fand das war wieder so ein...
Genau, je nachdem, wie man das semantisch halt jetzt aufsetzt, würde ich den Satz schon teilen. Aber meine größten Bedenken im Hinblick auf diese Stärkenorientierung ist eigentlich die, dass viele, viele Menschen ihre Begabungen wie Einfühlsamkeit, Achtsamkeit, Klugheit, Tatkraft, was weiß ich was alles, ja, sehr früh lernen einzusetzen, um im Leben gut zurechtzukommen. Also sprich, sie setzen ihre Stärken ein, um die Lücken und das Alleingelassensein oder Schwächen in den Beziehungen zu kompensieren. Also um die Lücken in den Beziehungen zu den Erwachsenen auszugleichen. Und wenn Sie jetzt als Erwachsene in Berührung kommen mit dem, was Sie für Ihre Schwächen halten, dann haben die erstmal sofort Impulse, davon wegzukommen und den Impuls über Stärken das auszugleichen. Das heißt, wenn die jetzt bei einem stärkenorientierten Coach landen, werden die auch in ein Stück, jetzt mache ich es mal meinerseits wieder scharf, retraumatisiert, weil sich das Muster wiederholt. Ne?
Ich krieg keine Aufmerksamkeit für meine fragilen Seiten, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich nie andere Menschen irgendwie begegnen. Da bin ich allein im Weltall und so weiter und so fort. Keiner ist an der Stelle so wie ich, sondern ich krieg sofort eine Handlungsorientierung präsentiert, um mit dieser Situation besser zurechtzukommen, wo anfänglich mal was Fragiles in mir wach werden würde. Und auf die Art und Weise bleibe ich wiederum allein. Und ich lade alle Zuhörer ein, sich mal da genau anzuschauen. Also Menschen, die erpicht drauf sind, mit ihren Stärken zu arbeiten, sind in der Regel überautark. Also haben gelernt, früh im Leben mit Einsamkeit gut zurechtzukommen, weil dann ist klar, ich muss mich durchbeißen, ich habe alles, was ich an Stärken, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten irgendwie entwickelt habe, zum Einsatz bringen müssen, um mit der Situation zurechtzukommen. Und jetzt läuft es in der Firma nicht so gut, ich gehe zum Coach und er macht das Gleiche, was damals schon meine Eltern gemacht haben. Ich sage, ach, das ist jetzt nicht so schlimm, wie der Lehrer dich da vor der Klasse bloßgestellt hat, du weißt doch, du kannst was. Und jetzt überleg dir doch mal, wie du dich gefühlt hast, als wir gestern die Hausaufgaben gemacht hast, da warst du voller Selbstbewusstsein und nur das zählt und so weiter und so fort. Und der Mensch ist mit seinem, mit seinen Schamgefühlen wieder gnadenlos allein. Auch beim Coach, der ihm also suggeriert, wenn er da einfach selbstbewusster auftritt, dann ist doch das alles gar nicht so schlimm.
Und was wäre jetzt seine Handlungsempfehlung?
Naja, erstmal darum, dass die Menschen, also es ist, Heilung findet durch Kontakt statt, nicht durch Handlungen und Musterwechsel. Das heißt, ich muss erstmal einen Kontakt zu diesem Menschen aufbauen und seiner Not. Und aus der Beziehung, aus dem Halten im Kontakt erwachsen dann im Klienten die Gefühle, die ihn mit sich selber aussöhnen, wie immer die dann ausschauen. Ja. Aber jemand, der keine Liebe erlebt hat, ihn aufzufordern, sich selber zu lieben, statt jetzt von mir was Liebevolles zu kriegen und erstmal zu lernen, wie unendlich viel Angst er hat, das aufzunehmen, weil es ihm wieder verloren zu gehen droht oder so, oder irgendetwas, ist wirklich unterlassene Hilfeleistung.
Ja, ich bin jetzt selber in dem Zwiespalt. Jetzt spiele ich gerade mal den Klaus Eidenschink und sage, okay, inwiefern mache ich denn dann mich als Therapeut oder Coach als eine abhängige Variable, das heißt selber zum Suchtfaktor, weil der Klient bei mir das kriegt, was er in der Gesellschaft vermisst. Das heißt, ja, ich bin jetzt komplett da, bin liebevoll, zugewandt, empathisch und jetzt schaffe ich aber ein Abhängigkeitsverhältnis dadurch.
Ja, genau. Und wenn es dabei bleibt, ist es auch verkehrt. Und von daher ist es gut, dass du die Frage reingebracht hast, weil wenn man jetzt als Therapeut sozusagen Abhängigkeitsmomente nicht als Momente belassen kann, sondern gewissermaßen daraus ein Verhältnis schafft, eine Struktur, dann ist es genauso verkehrt. Also diese Frage, wie abhängig darf ein Klient vom Therapeuten werden, da gibt es bei uns auf der Metatheorie-Homepage auch einen Download-Artikel dazu. Da habe ich vor 30 Jahren schon einen Vortrag dazu gehalten. Das ist halt auch da sehr differenziert zu betrachten, aber Probleme, die durch einen Mangel an Liebe entstanden sind, lassen sich nicht ohne Liebe lösen. Heißt aber nicht, dass die Liebe des Therapeuten alles nun gut macht. Das ist auch nun gut erforscht, dass das nicht funktioniert, wenn der Therapeut oder der Coach der bessere Papa oder die bessere Mama zu sein versucht. Im Gegenteil, das ist ein Kardinalsfehler. Drum braucht's eben eine differenzierte psychodynamische Theorie, die mich auf die Gefahren auf beiden Seiten des Pferdes, also der Spruch ist ja immer, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, aufmerksam macht, weil es ist kein Bedürfnis von Menschen als Erwachsene vom Coach abhängig zu werden, aber eine Erfahrung zu machen, wie sich das anfühlt, dass mich jemand gütig anschaut, in einem Zustand, wo ich selber nicht gütig zu mir sein kann. Und das zum Anlass zu nehmen, in mir eine Repräsentanz, einen Seelenteil aufzubauen, wo ich auf dieselbe Weise gütig mich anschauen kann, wie ich es jetzt vom Danny erlebt habe. Das ist der Weg, sozusagen. Es geht darum, das zu introjizieren, also am Modell zu lernen und auf die Art und Weise dann wieder in die Unabhängigkeit zu kommen. Aber dem Kind, also wenn man Kindern sagen würde, du darfst erst schwimmen lernen gewissermaßen, wenn du quer durchs Becken schwimmen kannst, dann lernt niemand schwimmen. Sondern ich muss da halt langsam anfangen, Vertrauen entwickeln und irgendwann können es die Leute dann auch ohne Schwimmen lernen.
Ja, also ich habe hier jetzt 20 Blätter vollgeschrieben und ich glaube, ich habe für die nächsten 2 Monate gesicherte Zitatkacheln für LinkedIn. und ich weiß, dass deine Spedition auch gleich kommt. Ich überlege noch, ich habe noch eins, dass die Herausforderung ist natürlich, dass Klaus jetzt schon zum 5. Mal da ist und ich natürlich meinen persönlichen Fragen ein bisschen anpassen muss und gleichzeitig will ich sie auch noch stellen. Und das heißt, ich habe ein paar Fragen, die kennst du, glaube ich, noch nicht. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Feinfühligkeit.
Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Wo ich schüchtern irgendwie hinterm Vorhang vorgucke.
Welche Menschen inspirieren dich?
Die unabhängig und unangepasst sind.
Welchen Rat würdest du Coaches und Ratsuchenden geben, um Unsicherheit produktiv zu nutzen?
Sie lieben lernen.
Sehr schön. Lieber Klaus, vielen, vielen lieben Dank für diese abermalige, bereichernde Begegnung. Ich werde noch viel nacharbeiten. Vielen Dank, dass du wieder Gast im Paperwings Podcast warst.
Gerne. Alles Gute dir, Dani.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.